Ja, die Bibel beantwortet mir drei grundlegende Fragen, die ich sonst nirgendwo beantwortet finde. Nämlich, woher komme ich, wozu lebe ich und wo verbringe ich die Ewigkeit? Darüber spricht die Bibel sehr ausführlich. Die eine Alternative ist die, und das ist das, was die Bibel lehrt, dass am Anfang ein erstes Menschenpaar da war mit dem Namen Adam und Eva. Für die Bibel gibt es zwei Möglichkeiten ihrer Herkunft. Entweder ist sie von Gott oder sie ist von Menschen. Das ist die alles entscheidende Frage. Wenn die Bibel nur von Menschen erdacht ist und dass Menschen irgendwann im Laufe der Jahrhunderte aufgeschrieben haben, dann ist das, worüber die Bibel schreibt, zum Beispiel über Himmel und Hölle, über Auferstehung und ewiges Gericht, dann sind alle diese Vokabeln nur Fantastereien menschlicher Erzählkunst. Und wir können das getrost zu den Märchen packen und sagen, das ist alles belanglos und hat für uns absolut keine Bedeutung. Und so denken in der Tat auch viele Leute, weil sie sagen, diese Bibel ist irgendwo von Menschen ausgedacht worden im Laufe von Jahrhunderten und das haben wir so als gesammeltes Werk dann vor uns liegen. Ist die Bibel aber von Gott, dann haben wir es mit Wahrheit zu tun, dann gibt es wirklich einen Himmel, dann gibt es auch wirklich eine Hölle, dann gibt es ein Gericht nach dem Tode, wo sich jeder verantworten muss, ohne Ausnahme, alle Menschen, die je gelebt haben. Und dann existieren wir für immer und ewig, das sagt die Bibel. Es gibt nicht das, was manche Leute sagen, mit dem Tod ist alles aus oder unsere Existenz wird ausgelöscht und was es da alles für Ideen gibt. Die sind dann automatisch alle falsch. Jetzt kommt die entscheidende Frage, wie können wir erkennen, ob die Bibel wahr ist? Das ist ja die dabei alles entscheidende Frage. Und dieser Frage wollen wir jetzt nachgehen. Natürlich kann man mehrere Abende damit gestalten und immer mehr in die Tiefe gehen. Ich habe mir drei Punkte herausgesucht, an denen ich zeigen möchte, dass die Bibel wirklich von Gott ist. Der erste Bereich, das sind die Lebenskonzepte. Zweitens will ich zeigen anhand der Naturwissenschaft. Und drittens spreche ich über den Bereich der Prophetien. Wenn wir diese drei Dinge durchgegangen sind, glaube ich, dass wir Klarheit bekommen haben über die Herkunft der Bibel. Fangen wir mit dem ersten an, über Lebenskonzepte. Ich hielt einen Vortrag in einer Stadt. Hinterher kommt ein Physikprofessor auf mich zu und er sagte, wissen Sie, was Sie da alles so gesagt haben, war ja ganz gut und schön, aber Sie haben argumentiert mit einem Buch, das über 2000 Jahre alt ist. Das kann man alles längst vergessen. Ist alles längst überholt, was Sie da gesagt haben. Wir leben im 21. Jahrhundert und diese Dinge haben keinerlei Bedeutung mehr für uns. Oh, ist ja das bemerkenswerte Aussage, die Sie treffen. Kommen Sie doch mal hin, darüber müssen wir einmal reden. Und dann habe ich einmal Folgendes ihm gesagt. Ich sage, schauen Sie, in unserem Land gehen wir bei den Ehescheidungen auf die 50% zu. Das ist eine Katastrophe. Dann reden wir überall von Mobbing an den Arbeitsplätzen. Und was wir in den Zeitungen lesen, und das gehört zum Alltag dieses Landes und dieser Welt, Korruption, Betrügereien und all das. Und er sagt, ja, stimmt, haben Sie recht. Und ich sagte dann bezüglich der Ehescheidungen, man weiß, dass weit über 90% der Ehescheidungen drei Gründe haben. Erster Grund ist das Fremdgehen, zweiter Grund ist das Geld und dritter Grund ist der Alkohol. Und dann habe ich gesagt, lassen Sie uns mal eine Stelle aufschlagen aus dem Alten Testament und dann haben wir dieses Wort gelesen aus dem Buch Josua Kapitel 1 Vers 8. Und ich las nur diesen einen Vers vor, ich sagte, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir gelingen und du wirst es weise ausrichten. Ich sage, wenn die Leute sich danach gerichtet hätten, wie sie eine gute Ehe führen können, denn das beschreibt die Bibel, dann wären die meisten Ehen noch in Ordnung. Und vieles, was wir an Nöten in unserer Welt haben, hätten wir dann nicht. Wenn sie nur das beachtet hätten, diesen einen Vers, und einfach die Bibel gelesen hätten und nach dem, was darin geschrieben steht. Diese Diskussion war höchstens 3 Minuten, und da sagt dieser Mann, der völlig gegen die Bibel eingestellt war, da haben sie auch wieder recht. Wenn die Leute das tun würden, sähe die Welt anders aus. Ich sage, sehen Sie, also ist die Bibel doch noch heute verwendbar. Ich greife einmal bezüglich der Lebenskonzepte mal einen Punkt heraus, nämlich Essen und Trinken. Viele haben mit dem Essen und Trinken Probleme. Viele essen zu viel. Der Umfang wird größer. Die Anzeige auf der Waage, da schlägt der Zeiger immer mehr nach rechts aus. Und was tut man? Man geht in eine Buchhandlung und kauft sich Bücher. Bücher über alle möglichen Diäten. Und da gibt es so viele, dass es kaum eine Liste gibt, um das alles zu erfassen. Da gibt es zum Beispiel eine Eierdiät. Danach soll man ganz viele Eier essen dürfen. So viel, bis man nicht mehr gehen kann, so ungefähr. Und nimmt dabei kein Gramm zu. Und das tun dann manche Leute auch. Und dann essen sie nur noch Eier. Hinterher ist ihnen schlecht und gehen zum Arzt. Dann sagt der Arzt, hätten sie nicht tun sollen. Außerdem hat sich ihr Cholesterinspiegel dermaßen erhöht, dass wir jetzt Probleme haben, das wieder in Ordnung zu kriegen. Die Bibel macht das einfacher und sie beschreibt uns das Ganze in einem einzigen Vers, wie zum Beispiel Lukas 21, Vers 34, wo es heißt, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung. Unverkennbar erkennen Sie, dass das hier die Sprache Luthers ist. Luther war ja derjenige, der die deutsche Sprache, man kann sagen, erfunden hat. Vorher gab es keine einheitliche hochdeutsche Sprache. Und er hat also das alles zusammengeschrieben und gesucht, wie die Leute sprechen. Und darum ist das also unsere ureigenste Sprache, die Luthersprache. Ich liebe darum die Luther-Übersetzung über alle anderen Übersetzungen, weil die Sprache so deutlich zu verstehen ist. Und ich kann überhaupt nicht nachempfinden, wenn jemand sagt, das ist doch überhaupt nicht verständlich, was da steht. Zum Essen und Trinken noch eine weitere Stelle aus dem Buch Sirach, gehört zu den Apokryphen, wo Luther gesagt hat, nicht der Heiligen Schrift gleichgerechnet, aber doch gut zu lesen. Naja, wenn das gut zu lesen ist, wollen wir es auch mal lesen, und zwar auch übersetzt von Luther. Und da können wir schon erwarten, wenn Luther das übersetzt, dann wird das deutliche Sprache. Und da wird höchstwahrscheinlich hinterher niemand zu mir kommen und sagen, also das habe ich nicht verstanden, was da stand. Und er sagt bezüglich Essen und Trinken Folgendes. Mein Kind, prüfe, was deinem Leibe gesund ist. Und siehe, was ihm ungesund ist, das gib ihm nicht. Denn allerlei dient nicht jedermann, so mag auch nicht jedermann allerlei. Überfülle dich nicht mit allerlei leckerer Speise und friss nicht zu gierig. Denn viel Fressen macht krank und ein unersättlicher Fraß kriegt das Grimmen. Viele haben sich zu Tode gefressen, wer aber mäßig ist, der lebt desto länger. Das ist original Luthersprache und mit dem besonderen Markenzeichen gut und leicht verständlich. Also wenn Sie die Bibel verstehen wollen, greifen Sie zur Luther-Übersetzung und Sie werden das alles verstehen, was da drin steht. Natürlich hat die Bibel auch Gedanken, die wir nicht auf Anhieb verstehen, aber das liegt dann nicht an Luther, sondern das liegt daran, dass wir hier göttliche Gedanken finden, die wir im Letzten nicht ausloten werden in der letzten Tiefe. Ich komme zum zweiten Bereich, der uns anzeigt, dass die Bibel wahr ist. Das ist der Bereich der Naturwissenschaft. Und hier speziell die Schöpfung. In Römer 1, Vers 20, da lesen wir einen ganz zentralen Wissenschaft. Und hier speziell die Schöpfung. In Römer 1, Vers 20, da lesen wir einen ganz zentralen Vers dazu. Da heißt es, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ich finde das ein sehr bemerkenswerter Vers, weil hier gesagt wird, dass jeder Mann auf der Erde, egal wo er lebt, diese Erkenntnis aus den Werken der Schöpfung ziehen kann, dass ein ewiger Gott vorhanden sein muss. Wenn jemand sagt, das kann er nicht erkennen, dann muss man gleich nachfragen, was hat dieses Denken zerstört? In den meisten Fällen kommt man dann auf die Evolution zu sprechen. Die Evolution ist eine Vernebelungstheorie, keine wissenschaftliche Theorie. Eine Vernebelungstheorie, die uns die Wahrnehmung kaputt macht. Denn wir haben alle das natürliche Vermögen, aus den Werken der Schöpfung schließen zu können, dass ein Gott sein muss. Manche Leute fragen ja auch immer wieder, was ist mit den Menschen, die nie die Botschaft von Gott gehört haben? Auch da muss man sagen, sie haben es alle gehört, ohne Ausnahme. Denn sie hatten alle die Botschaft der Schöpfung und konnten daraus erkennen, dass ein Schöpfer ist. Diese Ausdrucksweise ist hier so stark, dass wir sagen können, die Werke der Schöpfung sind ein Gottesbeweis. Wenn man das Wort Gottesbeweis erwähnt, egal ob unter Pfarrern oder unter Naturwissenschaftlern, dann bekommt man prompt eine Antwort. Alle Gottesbeweise wurden von Kant zertrümmert. Stimmt, hat er gemacht. Kant ist ein Landsmann von mir, kommt also auch aus Ostpreußen, aber hat Ostpreußen nie verlassen. Eigentlich müsste ich zu ihm halten, aber kann ich nicht, aus Gewissensgründen. Denn dieser Mann lebte vor 200 Jahren und hatte unvorstellbar wenig naturwissenschaftliche Erkenntnisse im Vergleich zu dem, was wir heute wissen. Darum konnte er eine so weitreichende Schlussfolgerung und auch die Aussage, dass er nun alle Gottesbeweise zertrümmert hat, war gar nicht möglich, aufgrund seiner Erkenntnis sowas zu sagen. Ganz im Gegenteil, er hätte die Schlussfolgerung auch damals schon ziehen können, aus den Werken, diesen gewaltigen Werken der Schöpfung, müssen wir schließen, dass ein Schöpfer ist. Aber Kant war ja Philosoph und ich habe ja gestern schon zum Ausdruck gebracht, wie meine Position zur Philosophie ist. Denn die Philosophie kann keine inhaltlichen Antworten geben. Und neulich hörte ich einen Vortrag in Braunschweig von einem bekannten Philosophen und dieser Mann war ehrlich und er sagte, wir Philosophen greifen nur das auf, was andere gesagt haben und an den Stellen, wo sie unsauber formuliert haben, drücken wir das in philosophischen Worten aus. Da hätte ich beinahe dazu ergänzen wollen, sodass dann nachher schon gar keiner mehr etwas versteht. Beschäftigen wir uns ein wenig mit Fragen der Schöpfung. Hier sehen wir in Stein gehauen 4 Präsidentenköpfe aus den USA. Das kann man besichtigen in South Dakota, in USA, wo wir die Präsidenten Washington hier ganz links und einige andere dort sehen. Wenn wir das anschauen, dann stellt sich die Frage, ist es möglich, dass so etwas entstanden ist durch Wind, durch Sturm, durch Hagel, durch Schnee, durch Regen, durch all die Einflüsse in diese Welt. Und es würde niemand von uns sagen, dass das so irgendwie durch Zufallsprozesse entstanden ist. Niemand würde das sagen. Und doch müssen wir sagen, dieses hier repräsentiert überhaupt kein Leben. Noch nicht mal Leben repräsentiert es, gar nichts. Es ist totes Gestein, das einfach nur bearbeitet wurde. Aber niemand würde sagen, so etwas entsteht zufällig. Aber jetzt kommt das Ungeheuerliche und Nichtverstehbare, wenn wir so etwas sehen wie hier, eine solche Pflanze, die lebt und die solche wunderbaren Farben und Formen erzeugen kann mit Blüten, Da sagen viele Leute, naja, sowas kann schon zufällig entstehen. Durch Zufallsprozesse der Evolution. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Das ist völlig unverständlich und passt überhaupt nicht zur Faktenlage, was wir da beobachten. Oder schauen wir uns diese schöne Blüte an mit den vielen Blütenblättern und dieser Gestaltung, dass so etwas möglich ist, dass das alles aus einem Samenkorn entsteht. In dem Samenkorn steckt die vollständige Information für die Pflanze drin und auch wie diese Blütenblätter zu gestalten sind. Und das wird ausdifferenziert in einem genialen Prozess, sodass am Ende diese Blüte hier entsteht. So etwas Geniales kann im Ansatz noch nicht einmal, kann kein Physiker, kein Biologe, niemand kann sowas bauen. Und trotzdem glauben wir, dass das durch Zufallsprozesse, durch Mutationen und Selektionen und wie alle diese Faktoren heißen, zustande gekommen sein soll. Und damit versucht man im Grunde genommen auszulöschen die Idee, dass ein Schöpfer das gemacht hat. Oder schauen wir uns diese wunderbare Orchideenblüte an. Dass sie so gestaltet ist und diese Farben hat und diese Formen hat, beruht auf Information. Und diese Information ist ein Programm. Und dieses Programm, das wissen wir aus Erfahrung, jedes Programm ohne Ausnahme braucht einen Programmierer. Und in diesem Fall sogar einen äußerst genialen Programmierer, der so genial ist, dass kein menschlicher Programmierer mithalten kann. Denn noch nie, auch der beste Programmierer hat noch nicht so etwas programmieren können und dass das auch ausgeführt wird. Oder schauen wir uns diese Struktur an, den Pflanzen. Es ist alles unvorstellbar genial angeordnet. Ja, sogar ein Baumaterial, wo wir gar nicht uns vorstellen können, dass man das in dieser Weise verarbeiten kann, ein Gehäuse aus Kalkstein. Auch das ist schön gestaltet und strukturiert. Ebenso wie diese Struktur. Oder hier sehen wir einen mächtigen Baum, der einige Meter Umfang hat. Und da stellt sich die Frage, eigentlich, wenn man sich so einen Baum ansieht mit einer riesigen Krone, der müsste eigentlich mindestens 5 Semester Festigkeitslehre studiert haben an der Technischen Universität. Denn er muss ja genau wissen, die Verhältnisse von Biegung und Tragfähigkeit und Standfestigkeit. Es kommen noch 20 Semester Chemie dazu. Denn das alles, wie das, was hier abläuft mit osmotischem Druck und wie die Nährstoffe hochgebracht werden und wie die Nährstoffe umgewandelt werden, dann wieder in Blätter und Borke und Holz und so weiter, das sind unvorstellbar geniale Dinge. Woher weiß der Baum das? Natürlich hat der Baum gar keine Ahnung davon, sondern ihm ist ein Programm mitgegeben, das in einem unvorstellbar kleinen Samenkorn alles enthalten ist. Dick gepackte Information. Die Information, die wir in den DNS-Molekülen drin haben, hat eine unvorstellbar hohe Dichte. Ich habe so ein Dia, da ist die ganze Bibel drauf, ein ganz normales Dia ist das. Und ich habe einmal ausgerechnet, wie viel Information da drauf steht im Vergleich zu den DNS-Molekülen, wo diese Information für die Biegefestigkeit und alle diese Dinge enthalten ist. Und da staunt man, was herauskommt. 7,7 Billionen Mal ist die Information dichter gespeichert als im DNS-Molekül, dem Träger der Information in all diesen lebenden Zellen. Wer noch einen anderen Vergleich haben möchte, und das kann man sich vielleicht leicht merken, stellen wir uns vor, die Information im DNS-Molekül ist die höchste Packungsdichte, die wir kennen. Und wenn man sich vorstellt, man hat einen Stecknadelkopf von diesem Material, das ist also das Speichermedium in unseren Zellen, und wir speichern Taschenbücher hinein, so wie sie da draußen am Büchertisch stehen. Die Frage stellt sich, wie viele solcher Taschenbücher können wir da wohl unterbringen? Dann ist das ein Stapel, der eine ganz schöne Höhe hat. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond, das sind 384.000 Kilometer. Aber dieser Bücherstapel kann noch 500 Mal höher sein. Und das hat Platz in einem einzigen Stecknadelkopf. Wer an Zufallsprozess und Evolution glaubt, hat Platz in einem einzigen Stecknadelkopf. Wer an Zufallsprozess und Evolution glaubt, der muss glauben, dass so viel Information von ganz alleine entstehen kann. Geht natürlich nicht, weil Naturgesetze dem massiv widersprechen. Auf diesem Bild sehen wir eine Kannenpflanze. Das ist eine bemerkenswerte Pflanze, und zwar deswegen, weil sie auch sogar auf Boden wachsen kann, wo es kaum Phosphor und Stickstoff gibt, also bestimmte Elemente, die die Pflanze aber unbedingt braucht. Diese Pflanze kann dort trotzdem gedeihen, weil sie solch eine Kanne hat. Und die Kanne, das ist eine besondere Konstruktion, wie wir es hier auch sehen. Manche haben sogar einen Deckel oben drauf auf der Kanne. Und dort werden Insekten angelockt und die Insekten fallen in die Kanne hinein und unten ist eine Flüssigkeit, die ist so wie Magensäure und dann werden die Insekten dort verdaut. Ich las neulich einen bemerkenswerten Artikel von einer Biologin und in einer Fachzeitschrift und sie hatte dann die Überschrift gewählt, Fallgrube ins Verderben. Und hat dann beschrieben, wie man aus moderner Forschung jetzt herausgefunden hat, wie es kommt, dass die Insekten da nicht mehr rauskrabbeln können. Wir wissen ja, dass eine Fliege auf senkrechter Fläche hochgehen kann, das kann sogar spiegelglatt sein, sogar über Kopf kann sie laufen, gar kein Problem für eine Fliege. Wie macht sie das? Nun, sie hat Saugnäpfe an den Füßen und saugt sich fest und kann dann beliebig da längs laufen. Warum krabbelt sie nicht aus der Kanne raus? Na, das will sie schon. Sie merkt, dass sie in eine Falle geraten ist und sie versucht zu krabbeln und da passiert etwas Merkwürdiges. In dieser Kanne gibt es eine Wachsschicht und diese Wachsschicht verursacht, dass die Saugnäpfe an den Füßen verschmutzt werden. Und dann haftet das nicht mehr. Da kann sie nicht mehr krabbeln. Und wenn sie das ganze Wachs letztlich abgekratzt hat, darunter befindet sich eine Oberfläche, die nur noch aus spitzen Nadeln besteht. Und selbst wenn es ihr gelingen sollte, diesen Wachs irgendwie loszuwerden, sie findet keine Haftfläche mehr, denn auf so spitzen Dingern kann man nicht mehr gehen. Da ist nichts mehr zum Festsaugen. Das heißt, dieses Insekt befindet sich auf einer Rutschbahn ins Verderben. Ich komme später nochmal darauf zurück. Auf diesem Bild sehen wir einige Tannenzapfen. Und die haben auch etwas mit Schöpfung zu tun, in besonderer Weise. Wenn wir uns die einzelnen Zapfen ansehen, dann sehen wir, dass die einzelnen Elemente dort nicht willkürlich angeordnet sind, sondern wir können erkennen, dass es dort Spiralen gibt. Und auf dieser Spirale, da befinden sich die einzelnen Zapfenelemente. Und wenn man einmal sich das genauer ansieht, das sollte man mal tun, wenn man durch den Wald geht, mal so ein Ding sammeln und einmal die Zahl dieser Spiralen zählen. Und dann wird einem etwas Besonderes auffallen, besonders nach dem, was ich Ihnen gleich an Mathematik gleich servieren werde. Und zwar sehen wir hier die Zahlenreihe der Fibonacci-Reihe. Die ist sehr einfach zu gewinnen. Man fängt mit 0 an und addiert 1 dazu. Das ergibt 1. Also ist keine schwierige Mathematik. Dann nehmen wir die 1 und addieren auch 1 dazu und kommen auf 2. Und was wir jetzt tun ist, wir nehmen die beiden vorangegangenen Zahlen und addieren die. Also 1 und 2 dort oben addieren wir, ergibt 3. Jetzt nehmen wir die beiden letzten Zahlen wieder, 2 und 3, addieren die, da kommen 5 heraus. Dann addieren wir 3 und 5 und das ergibt 8. Und 8 und 5 ergibt 13 und so weiter. Sie sehen, auf diese Weise entsteht eine Zahlenreihe. Und der erste, der diese Zahlenreihe so entdeckt hat, das war der Italiener Fibonacci. Und jetzt ist bemerkenswert, dass auf allen Tannenzapfen die Zahl der Spiralen, die man dort zählen kann, immer, ohne Ausnahme, eine Fibonacci-Zahl ist. Und wenn Sie eine Sonnenblume sich anschauen, dann werden Sie merken, dass bei der Sonnenblume jeder Kern im Kreuzungspunkt zweier Spiralen liegt. Das sind zwei Spiralen, die sich kreuzen, und im Kreuzungspunkt liegt genau ein Kern. Nun ist das so aufgeteilt, dass jeder der Kerne im Korb der Sonnenblume im Kreuzungspunkt zweier Spiralen liegt. Das hat einen bestimmten Grund. Wenn das nicht so wäre, das kann man durch Beweis auf Computern zeigen und nachrechnen, dann würden Lücken zwischen den einzelnen Kernen entstehen. Das wollte der Schöpfer nicht, sondern er wollte die Oberfläche des Korbes voll ausnutzen, sodass dicht bei dicht Kerne sich befinden. Und das ist nur erreichbar, kann man mathematisch zeigen, wenn die Anzahl der Spiralen Fibonacci-Zahlen sind. Nehmen Sie jede beliebige Sonnenblume, irgendwo, wo es ja Welt wächst, und zählen Sie die Spiralen, und Sie werden sehen, es sind Fibonacci-Zahlen. Es gibt linksdrehende und rechtsdrehende. Darum können die sich kreuzen. Die Fibonacci-Zahlen, werden Sie jetzt sagen, das ist ja ganz was Simples, da steckt ja gar nichts hinter, so ein bisschen addieren da. Wenn man etwas mehr Mathematik treibt bei den Fibonacci-Zahlen, dann merkt man, da steckt sehr, sehr viel tiefe Mathematik dahinter. In Amerika gibt es eine Fachzeitschrift, die erscheint alle Vierteljahre, und in alle Vierteljahr erscheinen dort neue wissenschaftliche Aufsätze, die sich ausschließlich nur mit den Fibonacci-Zahlen beschäftigen. Diese Fibonacci-Zahlen haben so unvorstellbar viele Eigenschaften, dass es nicht abreißt, immer noch Neues dabei herauszufinden. Es sind viele junge Leute hier, und wenn jemand hier ist, der eine Doktorarbeit schreiben will, empfehle ich ihm einfach, beschäftigen Sie sich mit den Fibonacci-Zahlen. Da finden Sie ganz bestimmt noch was Neues heraus, und Sie können das in dieser amerikanischen Zeitschrift anschließend veröffentlichen. Und die werden dankbar sein, dass sie wieder einen neuen Aufsatz bekommen über Fibonacci-Zahlen. Und wir sehen also, wenn das hier nach Fibonacci-Zahlen läuft, dann muss also das Samenkorn einer Sonnenblume die komplette Mathematik der Fibonacci-Zahlen enthalten, damit überhaupt diese Spiralen auf der Korboberfläche entstehen können. So genial ist das alles gemacht. Hier eine andere Pflanze mit einer anderen Blüte, auch durchkonstruiert bis zum letzten. Da ist nichts gefuscht und nichts, was wir sehen können, was da nicht genau durchdacht ist. Aber wenn wir noch mehr in das Kleine hineingehen, hier sehen wir einen Teil von einem Kolibakterium. Ein Kolibakterium hat ein Volumen von 6 Milliardstel Kubikmillimeter. Also das können wir mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennen. So klein sind die. Von denen haben wir Milliarden und Abermilliarden in unserem Darmtrakt, und die helfen uns jetzt gerade in diesem Augenblick, das Abendessen zu verdauen. Und die müssen natürlich überall dorthin, wo die Nährstoffkonzentration am größten ist. Also haben sie chemische Sensoren, mit denen sie herausfinden können, wo die Konzentration am höchsten ist. Und da müssen sie natürlich dorthin fahren. Und wie machen sie das? Die haben 6 Elektromotoren eingebaut. Und diese 6 Elektromotoren, die haben so ein Flagellum, was wir da sehen. Und das dreht sich mit hoher Geschwindigkeit. Und dann fahren die dorthin, wo sie gerade dort die höchste Nährstoffkonzentration finden. Und ohne diese Kolibakterien könnten wir gar nicht leben. Sie helfen uns bei unserer Verdauung. Bemerkenswert ist jetzt, wie das hier abläuft mit den Motoren. Stellen Sie sich mal vor, bei 6 Milliardstel Kubikmeter Volumen, Millimeter Volumen, da jetzt 6 Elektromotoren noch unterzubringen. Die müssen ja unvorstellbar klein sein, sind sie auch. Außerdem brauchen die Strom. Nun wissen wir, dass wir im Darmtrakt keine Steckdosen haben, wo wir den Strom herholen können. Aus diesem Grunde hat der Schöpfer das natürlich vorgeplant und hat in jedes dieser Bakterien ein eigenes Kraftwerk eingebaut, wo der Strom erzeugt wird. Und so ist das dann auch. Alle Bakterien haben ein eingebautes Kraftwerk zur Stromerzeugung. Und da werden alle 6 Elektromotoren versorgt. Und es werden jeweils die Motoren eingeschaltet zum richtigen Zeitpunkt, die gerade für die richtige Ansteuerung benötigt werden. Andere Motoren versorgt. Und es werden jeweils die Motoren eingeschaltet zum richtigen Zeitpunkt, die gerade für die richtige Ansteuerung benötigt werden. Außerdem sind auf diesem kleinsten Raum einige hundert chemische Fabriken eingebaut, denn all die Proteine, die gebraucht werden, müssen ja hergestellt werden. Das sind sehr komplizierte Prozesse. Aufgrund der chemischen Formel, die damit mitgegeben ist vom Schöpfer, müssen alle diese Stoffe hergestellt werden. Und das muss auch ziemlich flott geschehen, denn in 20 Minuten kann so ein Bakterium sich teilen und die komplette Information weitergeben, also auch speichern. Also daraus können wir schon sehen, so ein Bakterium braucht auch ein komplettes Computersystem zur Speicherung und Verarbeitung der Information. Sie merken, was uns abverlangt wird, wenn wir glauben sollten, dass so etwas durch Evolution entstehen kann. Machen Sie das einzig Richtige. Schmeißen Sie den ganzen Evolutionskram in die Mülltonne, in die Abfalltonne der Weltgeschichte. Mehr ist das nämlich nicht wert. Denn diese Dinge, die wir sehen und die wir beobachten, sprechen eine so deutliche Sprache, dass hier ein genialer Schöpfer am Werk ist. Aber nicht nur im Mikrokosmos hat dieser Schöpfer geschaffen, sondern auch im Makrokosmos, bei den Sternen, wo wir heute erst eine Vorstellung haben von der Menge der Sterne, die es da gibt. In Jeremia 33, Vers 22, da wird uns etwas gesagt über die Zahl der Sterne. Und da heißt es, in Alltagssprache der damaligen Zeit ausgedrückt, wie man des Himmels Heer nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann. So drückt die Bibel das aus, dass die Zahl der Sterne von keinem Menschen zu zählen ist. Stellen Sie mal einen Dialog vor zwischen einem Astronomen der damaligen Zeit und dem Jeremia. Wie mag ein solches Gespräch wohl gewesen sein? Ich kann mir gut vorstellen, als der Jeremia sowas geschrieben hat, da hat der Astronom der damaligen Zeit gesagt, mein lieber Jeremia, du hast absolut keine Ahnung von Astronomie. Du kannst vielleicht Ziegen melken und Schafe hüten, aber von Astronomie, da kennst du nichts. Lass die Finger davon, darüber auch nur den leisesten Gedanken da zu schreiben. Da sagt er im Jeremia, so kann ich mir vorstellen, daraufhin, naja, sagt er, stimmt, ich habe nicht ein Semester Astronomie studiert. Aber ich habe euch gegenüber dennoch einen Vorteil. Ich kenne nämlich den, der sie gemacht hat. Und der hat mich noch nie angelogen. Es stimmt alles, was er gesagt hat. Also ich werde dabei bleiben und ich schreibe genau das, was er mir gesagt hat. Und das ist der Grund, warum wir diesen Text heute noch in der Bibel lesen können. Und jetzt sehen wir, wie Gott einen langen Atem hat mit uns, nämlich heute können wir die Zahl der Sterne abschätzen und sie beträgt etwa 10 hoch 25. Ich habe die Zahl mal ausgeschrieben, das ist eine 1 mit 25 Nullen daran. Und diese Zahl ist geradezu unvorstellbar. Wir werden heute noch sowieso mit großen Zahlen operieren. Dies ist dagegen noch eine kleine Zahl. Also wir gewöhnen uns jetzt schon mal dran. Aber 10 hoch 25, wenn das ein Computer durchzählen sollte, nehmen wir mal einen sehr schnellen Computer, die schaffen heute 10 Milliarden Rechenoperationen in einer einzigen Sekunde. Den lassen wir jetzt mal zählen. Dann zählt er in der ersten Sekunde 10 Milliarden Sterne. Zweite Sekunde 20 Milliarden. Dritte Sekunde 30 Milliarden Sterne. Wie lange muss der zählen, bis der diese Zahl der Sterne nur durchgezählt hat? Mir nicht. Will mal jemand schätzen? Hier die ersten Reihe hier. Soll ersten Reihe mal jemand? Na, schätzen.
1000 Jahre.
1000 Jahre wird hier angeboten. Das ist gewaltig. 1000 Jahre. Sehr gute Schätzung. Vielen Dank.
Ich meine, es geht um die Unendlichkeit.
1000 Jahre. Ich habe es ausgerechnet. Dieser Computer müsste 30 Millionen Jahre ununterbrochen zählen. Nur um die Zahl einmal nur durchzuzählen, mit der Geschwindigkeit, die ich eben genannt habe. Wir sehen also an so einem Beispiel, erst wir heute im 21. Jahrhundert haben eine Vorstellung von der Menge der Sterne. Davon hatte Jeremia absolut keine Ahnung. Der wusste das nicht und seine damaligen Astronomen auch nicht. Aber Gott hat es dem Jeremia gegeben, er hat es aufgeschrieben und jetzt erst im 21. Jahrhundert stellen wir fest, es stimmt. Und das ist eine schöne Erfahrung, die wir machen, dass wir sehen, das, was Gott vor einigen tausend Jahren gesagt hat und dem Jeremia zum Aufschreiben gegeben hat, stimmt genau. Können wir nachprüfen. Und das, daran sehen wir, die Bibel hat an keiner Stelle etwas gesagt, was falsch ist. Auch nicht von naturwissenschaftlicher Art. Obwohl die Bibel sich nicht erklärt als naturwissenschaftliches Buch. Aber natürlich kommen immer wieder hier und da naturwissenschaftliche Aussagen zum Zuge, aber dann sind diese auch wahr, weil die Bibel das Buch der Wahrheit ist. Wenn wir schon nicht die Sterne zählen können, stellt sich die Frage, kann Gott das? Und im Psalm 147, Vers 4, da lesen wir, ja, er zählt die Sterne und nennt sie noch alle mit Namen. Also jeder der 10 oder 25 Sterne hat bei Gott einen Namen und er vergisst das nicht. Er weiß um jeden Namen, er weiß um jeden Stern. Das ist gewaltig. Und wie macht er sie? Durch Sprechen. Er spricht einfach. Gott sprach und es geschah und es war da. Jetzt kommen wir schon zum dritten Teil. Viele andere naturwissenschaftliche Dinge könnten wir hinzunehmen und wir würden immer wieder feststellen, dass die Bibel uns Dinge erklärt, die wir gerade auch im Angesicht des 21. Jahrhunderts nachprüfen können und sehen, dass sie richtig sind. Generationen vor uns konnten das noch gar nicht so erkannt haben. Die Bibel hat also einen langen Atem und sodass es manchmal lange dauert, bis wir Menschen das auch herausgefunden haben, was Gott uns mitgeteilt hat. Ich komme jetzt zum Bereich 3, zu den Prophetien. Bemerkenswert ist hier, es gibt 3268 bereits erfüllte prophetische Aussagen in der Bibel. Also solche, die sich wortwörtlich genau so erfüllt haben, wie es dort geschrieben steht. Es ist keine Prophetie bekannt, die sich anders zugetragen hat, als es vorausgesagt wurde. Natürlich gibt es noch mehr Prophezeiungen in der Bibel, die haben sich aber noch nicht erfüllt, konnten sie auch nicht, denn sie beziehen sich noch auf die Zukunft. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass Jesus wiederkommen wird, am Ende der Zeiten. Das steht noch aus. Aber da können wir gewiss sein, er wird kommen. Auch das wird sich erfüllen. Jetzt wollen wir ein wenig Mathematik treiben, aber zunächst möchte ich uns einen Eindruck vermitteln von der Art der Prophezeiung. Ist das ungefähr so, als wenn ich hier eine Tür da im Haus habe und sage, die Tür ist offen oder zu? Kann ja sein, so oder so. Das wäre ja eine ganz simple, banale Sache. Nein, die Prophezeiungen sind durchweg solche Ereignisse, von denen wir sagen können, dass sie eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass sie sich erfüllen können. Und dazu möchte ich ein paar Beispiele sagen, um uns da einen Blick für zu geben. Die Bibel berichtet über die Zerstreuung und Rückkehr Israels in ihr Land, was Gott ihnen gegeben hat. Zunächst die Zerstreuung im 5. Buch Mose, Kapitel 28, Verse 64 und 65. Da heißt es, denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Welt bis ans andere. Dazu wirst du unter denselben Völkern kein bleibend Wesen haben und deine Fußsohlen werden keine Ruhe haben. Gott sagt hier, wenn sie ungehorsam werden, er wird sie zerstreuen unter alle Völker, überall hin, alle Länder der Erde. Das sagt er in dem Augenblick, als sie noch alle zusammen sind und wo sich das niemand vorstellen kann. Aber ich möchte sagen, fast im selben Atemzug sagt Gott auch, dass er sie wieder zurückbringen wird. Und zwar nicht irgendwo, aber ich möchte sagen, fast im selben Atemzug sagt Gott auch, dass er sie wieder zurückbringen wird. Und zwar nicht irgendwo, sondern genau dort in jenes Land, das er ihnen versprochen hatte. Das lesen wir in Jeremia 16, 14 bis 15. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel geführt hat aus dem Lande der Mitternacht und aus allen Ländern, dahin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Eine außergewöhnliche prophetische Aussage, obwohl sie alle irgendwo zerstreut sind, über die ganze Erde, er wird sie zurückbringen. Und das Besondere, was hier noch erwähnt ist, dass er sie zurückbringen wird aus dem Land der Mitternacht. In der Sprache der Bibel ist das Land im Norden, natürlich im Norden von Israel gelegen. Und wenn wir uns mal eine Karte zur Hand nehmen, dann stellen wir fest, dass Jerusalem und Moskau auf demselben Längengrad liegen. Bemerkenswert. Seit 1989 sind aus der ehemaligen Sowjetunion 840.000 Juden zurückgekehrt. Also wir sehen auch diese Besonderheit, dass sehr, sehr viele der Juden zurückgebracht werden aus den verschiedenen Ländern und dass hier besonders das Land im Norden, der Name Sowjetunion gab es, den gab es ja damals noch gar nicht, aber Gott beschreibt das schon, das Land im Norden, das wird sie hergeben müssen. Heute sind ein Sechstel aller Juden im heutigen Israel aus der früheren Sowjetunion kommend. Also wir sehen, diese spezifische Ausdrucksweise, sie werden aus dem Lande der Mitternacht kommen, auch das hat Gott eingehalten. So genau geht das. Wir wissen, wie das vor sich geht, wenn Menschen auswandern. Ich bin in vielen Ländern der Erde gewesen und habe immer wieder auch Leute getroffen mit deutschem Namen. Da habe ich einen Müller getroffen, der hieß dann inzwischen im englischsprachigen Bereich Müller oder ein Schneider oder so. Und da habe ich gesagt, ach, Sie sind Deutscher. Oh, I don't understand. Hat er gar nicht verstanden, was ich gesagt habe. Sein Großvater ist vielleicht ausgewandert und dann haben die dort geheiratet, die Kinder sind dort zur Schule gegangen, haben Englisch gelernt oder auch eine andere Sprache in einem anderen Land und sind vollkommen aufgegangen in dem Land, wo sie hingegangen sind. Man kann also schon nur noch am Namen erkennen, dass da irgendwie ein deutscher Ursprung war. Also das vermischt sich alles mit dem Zielland. Nicht so bei den Juden. Sie sind Juden geblieben. Und zwar nicht nur über zwei Generationen, sondern über 2000 Jahre hinweg. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein sehr, sehr unvorstellbarer Prozess. Ein sehr unwahrscheinlicher Prozess. Und jetzt kommt das Großartige hinzu. Im vorigen Jahrhundert konnten die Leute das noch gar nicht glauben vielleicht. Kritiker des Glaubens hätten gesagt, so ist es gar nicht möglich. Wie soll sowas gehen? Aber heute, wir, die wir heute Abend hier sind, wir sind Zeitzeugen dafür. Denn nach den Jahren des Zusammenbruchs der Sowjetunion hat das alles vor unseren Augen stattgefunden. Das Land Israel existiert wieder, wie es Gott gesagt hatte, und ich will sie zurückbringen in ihr Land. Und das können wir heute beobachten. Wir sehen also, diese Dinge erfüllen sich wortwörtlich. Ich möchte noch ein zweites Beispiel nennen, damit wir einen Eindruck von der Art der Prophetien gewinnen. Jerusalem hatte ursprünglich 12 Tore. Im Jahre 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört und dann in den Jahren 1537 bis 1541 von dem türkischen Herrscher Süleyman der Prächtige aufgebaut. Genannt wird hier das Goldene Tor. Und wer schon mal in Israel war und die Stadtmauer sich ansieht, der sieht, dass alle Tore geöffnet sind. Nur eines ist verschlossen, das Goldene Tor, und das ist jenes, das nach Osten gerichtet zum Ölberg liegt. Und die Frage stellt sich, warum ist dieses Tor zugemauert? Ein Tor baut man doch, dass es geöffnet wird. Und die Begründung, hier sehen wir das auf einem Bild noch einmal, dieses goldene Tor, wie es zugemauert ist. Und die Prophezeiung dazu steht in Hesekiel 44, 1 bis 2. Da heißt es, hierauf führte er mich in Richtung nach dem äußeren gen Osten gerichteten Tor des Heiligtums, das aber verschlossen war. Da sagte der Herr zu mir, dieses Tor soll verschlossen bleiben. Es darf nicht geöffnet werden und niemand darf durch dasselbe eingehen. Jetzt kommt die Begründung, weil der Herr, der Gott Israels, hier eingezogen ist. Darum soll es verschlossen bleiben. Auch eine merkwürdige prophetische Aussage, das wird ja zu einer Zeit gesagt, als die Mauern von Jerusalem standen und die Tore geöffnet wurden. Und da wird bezüglich dieses Tores im Osten eine solche Aussage getroffen. Daraus kann man zunächst mal drei wichtige Lehren ziehen, dieses Tor als ein verschlossenes sehen. Für die Juden bedeutet das, es ist ein alttestamentlicher Beweis dafür, dass der Messias bereits gekommen ist. Die Juden warten ja auf den Messias, dass er noch kommen soll. Aber er ist gekommen, und das können sie ablesen am goldenen Tor. Es ist zugemauert. Das zugemauerte Tor sagt, der Gott Israels, der Messias, ist bereits gekommen, denn er ist durch das Tor eingezogen. Auch für die Zeugen Jehovas können wir da eine wichtige Lehre ihnen nennen. Zeugen Jehovas beten niemals zu Jesus. Und damit tun sie das Entscheidende nicht, was uns Gott aufgetragen hat. Denn Gott sagt uns im Römerbrief Kapitel 3, den Herrn Jesus hat Gott für den Glauben hingestellt. Er ist sozusagen Gegenstand des Glaubens, dass wir an ihn glauben und zu ihm beten. Das tun sie nicht. Wenn mal ein Zeuge Jehovas an ihre Haustür kommt, dann laden sie ihn doch ein und sagen doch, kommen Sie doch hinein. Ich freue mich, dass Sie kommen. Wir werden gleich mal gemeinsam zu Jesus beten. Wissen Sie, was der macht? Der dreht sich sofort auf dem Absatz um und geht. Der fürchtet nichts mehr als das Gebet zu Jesus. So schlimm ist das. Und da sehen wir, wie weit diese irregeführten Menschen sich von der Bibel entfernt haben, obwohl sie die Bibel in der Hand haben. Aber sie haben nicht die Luther-Übersetzung, sondern sie haben sich eine eigene gemacht, die Wachturm-Bibelgesellschaft, die ihre eigene Lehre enthält. Und für eine andere Gruppe ist das goldene Tor noch von Bedeutung. Das sind die Bibelkritiker. Und die Bibelkritiker, die gibt es ja in unserer Zeit, davon gibt es genug. Man kann sagen, damit kann man sogar die Straßen pflastern. So viele gibt es davon. Wobei die meisten noch Theologen sind. Das ist das Tragische daran. Mir ist in Deutschland kein Theologieprofessor bekannt an irgendeiner Universität, der das unterschreiben würde, was Paulus sagt, nämlich, ich glaube allem, was geschrieben steht. Den wird man wohl nicht finden. Oder wenn, dann braucht man schon eine sehr, sehr große Lupe, um den ausfindig zu machen. Und gerade für solche Leute, denen kann man sagen, Leute, schaut euch das Tor, das goldene Tor in Jerusalem an. Der Jesus hat gesagt, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Also wenn die Theologen schweigen zur Wahrheit der Bibel, dann schreien die Steine. Hat Jesus gesagt, ist auch Prophetie. Und das stimmt. Er hat recht. Jetzt kommt die große Frage, warum ist das, oder wer hat eigentlich das Tor zugemauert? Eine sehr interessante Frage. Ist nämlich von einem Muslim gemacht worden. Und man kann annehmen, dass dieser Mann oder ihm gesagt wurde, dass in der Bibel drin steht, dass, lese diesen Vers aus Sacharja 14, 4 bis 5, und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin, da wird dann kommen der Herr, mein Gott. hat er gesagt, der Muslim, ich werde verhindern, dass hier Gott durch das Tor einziehen kann. Kommt gar nicht in Frage. Ich bin hier der Herrscher von Jerusalem. Und so ließ er der Muslim, ich werde verhindern, dass hier Gott durch das Tor einziehen kann. Kommt gar nicht in Frage. Ich bin hier der Herrscher von Jerusalem. Und so ließ er das Tor zumauern, um zu verhindern, dass der Messias da reingehen kann. Der Gott Israels. Und auf diese Weise ist das zugemauert worden. Ist das nicht erstaunlich, wie Gott Ironie hat, wie Gott Humor hat, aber seine prophetischen Dinge erfüllen sich. Und ich würde vorschlagen, wenn es einen Atheistenverein gibt, die sollten doch einmal zusammenkommen, einen riesen Kongress machen, alle Atheisten, und die sollten beschließen, wir werden jetzt das goldene Tor öffnen. Ja, ist eine gute Idee. Ich mache ja einen Vorschlag. Und die sollen einen Sack voll Geld mitnehmen und zur israelischen Regierung gehen und sagen, also wir haben ein Vorhaben, wir möchten die Steine rausklopfen aus dem Tor, dass das Tor geöffnet ist. Ihr kriegt ganz viel Geld dafür, wir machen das auch alles selber, braucht ja gar nichts zu tun. Das wird nicht möglich sein. So etwas, so ein Vorhaben wird niemals gelingen. Denn es bleibt verschlossen, sagt die Bibel. Und was bleibt, das bleibt. Weil der Messias, der Gott Israels, durchgezogen ist. Also, Jesus ist Gott. So können wir sagen. Jesus ist der Sohn Gottes und er ist Gott gleich. Und ihm gebührt Anbetung. Und hier sehen wir in Stein gehauene Prophetie, wie sich das wortwörtlich erfüllt. Und auch hier können wir sagen, ein höchst unwahrscheinliches Ereignis, dass eines von den Toren zugemauert wird und gerade noch das, was gen Osten gerichtet ist. Wir sehen, diese prophetischen Aussagen, die sind von einer Art, dass sie eigentlich immer sehr unwahrscheinlich sind, dass sie sich überhaupt im Laufe der Geschichte ereignen könnten. Ich nehme noch ein drittes Beispiel dazu, das mich auch sehr beeindruckt, wenn ich die Bibel lese. Das ist der Fall von Tyros. Im Alten Testament, beim Propheten Hesekiel, wird diese Stadt beschrieben. Und zwar waren diese Leute so stolz, dass sie von sich selbst sagten, ich bin Gott. Ich sitze auf dem Thron Gottes. So erhaben haben sie sich gefühlt. Wir kennen das aus der Weltgeschichte, dass manche Leute so groß waren und sich so gefühlt haben. Und wir haben von allen diesen Leuten in der Geschichte erlebt, dass sie alle zu Fall gekommen sind. Alle, ohne Ausnahme, wie sie auch gehießen haben und wie mächtig sie waren. Und so trifft auch der Bannstrahl Gottes diese Metropole, das war eine große Metropole zur Zeit der Antike, weil Gott 6 prophetische Aussagen gegen Tyros sagt. Erste Prophetie: Siehe, ich will an dich, Tyros, und will viele Völker gegen dich heraufführen. Sie werden die Mauern von Tyros zerstören und ihre Türme niederreißen. Das war die erste der Prophezeiungen, die aber alle in Hesekiel 26 geschrieben stehen. Wie sieht die Erfüllung aus? 585 vor Christus, können wir also nachlesen in einem ganz normalen Geschichtsbuch, genau ein Jahr nach der Prophetie kommt Nebukadnezar und stürmt diese Metropole von Tyros. Nach 13-jähriger Belagerung gehört Tyros dann zum Neubabylonischen Reich. 538 kommt es unter persische Herrschaft, aber die Ruinen der Stadt existieren noch. Alles voller Ruinen durch die Zerstörung. Jetzt kommt die zweite Prophezeiung. Ich will ihren Staub wegfegen und sie zu einem kahlen Felsen machen, zu einem Wehr, wo man die Fischergarne ausspannt, soll sie werden. Also der Felsen soll kahl sein. Das heißt also, auf dem Felsen von Tyros wird es keine Ruinen mehr geben. Wo bleiben denn die Ruinen? Das ist eine Frage. Bin mir gespannt. Erfüllung? Das können wir heute im heutigen Libanon beobachten. Und zwar hier, wie wir es in diesem Bild sehen. Was wir dort sehen auf dem Bild, Alt-Tyros, das war die Stadt, wo diese Metropole Tyros stand. Und diese Metropole war eine mächtige Stadt in der Antike, ein Handelszentrum, eine sehr, sehr stolze Stadt. Und davor gelagert war eine Insel, das war Insel Tyros. Und jetzt kam 250 Jahre nach der Prophetie, kommt Alexander der Große und er zieht an der Mittelmeerküste nach Süden und er erobert eine Stadt nach der anderen. Und sie fallen alle in seine Hände, weil er ein großer Kriegsherr war. Und manche Städte waren schon so, die sagten, ehe wir groß kämpfen, wir ergeben uns und ehe uns dann noch die Stadt zerstört wird. Und vor Alt-Tyros, was ja nur noch in Trümmern lag, lag diese Insel Tyros. Und Alexander sagte zu diesen Leuten, dass sie sich ergeben sollen. Und haben die gesagt, wir kennen den Alexander, der hat keine Schiffe, der kann gar nicht zu uns rüberkommen, um das zu erobern. Wir ergeben uns nicht. Gar keine Frage. Wo werden wir uns ergeben? Der hat keine Schiffe, wir sind sicher auf unserer Insel. Was macht Alexander? Das ging ihm sehr gegen seinen Hut. Und er sagte, ich sehe hier viele Ruinen, da von dem alten Tyros. Wir werden die Ruinen jetzt sammeln, all die Steine, und schütten das ins Meer und bauen einen Damm. Und dann werden wir auf dem Damm rüberfahren und dann werden wir die Insel erobern. Das hat er gemacht. Und aus diesem Grunde gibt es dort, wo die Metropole von Tyros stand, keine Ruine mehr, keinen Stein. Es ist nichts mehr zu finden. Es ist alles im Meer versunken. Und wir sehen hier, die gestrichelte Linie zeigt uns die heutige Küstenlinie an, wo das durch Versandung im Laufe der Jahrhunderte dann diese Insel zu einer Halbinsel geworden, wo das zur Halbinsel geworden ist. Wenn heute noch der Name Tyros auf der Landkarte auftaucht vom Libanon, dann bedenken Sie, das ist Insel Tyros. Das ist nicht die Metropole, die dort stand. Denn diese Prophezeiung richtet sich gegen die Metropole, die am Festland lag. So, schauen wir weiter. Die vierte Prophezeiung, sie werden deinen Reichtum rauben und deine Handelsgüter plündern. Sie werden deine Mauern niederreißen und deine Lustschlösser zerstören. Sie werden deine Steine, dein Holz und deinen Staub ins Wasser werfen. Ist noch nie gemacht worden, dass wenn eine Stadt erobert wurde, dass der Staub und die Steine und alles ins Wasser geworfen wurde. Dann lässt man das einfach stehen. Nicht so hier, wie wir jetzt an diesem Beispiel gesehen haben, dass hier Alexander das gebraucht hat als Baumaterial für den Damm. Das ist das, was wir gesagt haben. Er hat fahrbare Schutzschilde sogar darauf fahren lassen, in einer Höhe von 50 Metern und hat dann mit Pfeilen oder was sie dort damals gehabt haben oder Steinschleudern dann Insel Tyros dann auf diese Weise erobert. Weiter heißt es von Tyros, du sollst nicht wieder aufgebaut werden, denn ich, der Herr, habe das gesagt. Wir sehen, von dieser Klarheit, von dieser Deutlichkeit sind prophetische Aussagen. Nun, Alt-Tyros wurde nie wieder aufgebaut, bis zum heutigen Tag nicht. Und es wird auch, können wir sagen, auch in Zukunft nicht mehr aufgebaut werden. Sechste Prophezeiung, du sollst nicht mehr sein, man wird dich suchen, aber du wirst ewiglich nicht mehr gefunden werden, spricht Gott der Herr. Archäologen haben immer wieder versucht, Teile zu finden durch Ausgrabung. Es war nichts mehr zu finden. Absolut verschwunden. Wie Gott gesagt hatte. So, jetzt haben wir drei verschiedene Prophezeiungen kennengelernt, so die dritte sogar mit sechs Unterprophezeiungen. Und jetzt wollen wir die Sache einmal betrachten. Ist es möglich, wie manche Leute sagen, das habe sich einfach zufällig im Laufe der Geschichte so erfüllt? Wir haben schon den Eindruck von diesen Prophetien, die ich genannt habe, dass das wohl unmöglich ist, dass ich sowas zufällig erfüllen kann. Aber als Informatiker hat mich das natürlich ungeheuer gereizt, das einmal unter Gesichtspunkten der mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung zu betrachten. Und wenn ich Sie alle hier so sitzen sehe, gereizt, das einmal unter Gesichtspunkten der mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung zu betrachten. Und wenn ich Sie alle hier so sitzen sehe, merke ich, dass Sie alle noch fit sind, fröhliche, aufmerksame Gesichter, und darum mute ich Ihnen jetzt noch ein Stück Mathematik zu. Und alle die, die eine 1 gehabt haben in Mathematik, die werden sich jetzt freuen. Und die anderen werden sagen, warum habe ich nicht besser aufgepasst? Aber das kriegen wir alle hin. Aber das möchte ich einfach hier einmal mit uns hier so durchgehen, weil wir daraus etwas ganz Wesentliches lernen werden. Es lohnt sich also. Schalten Sie bitte nicht ab jetzt. Ich mache jetzt einmal Folgendes. Ich mache eine mathematische Modellrechnung. Und zwar setze ich einmal an, die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Prophetie erfüllt oder nicht erfüllt, setze ich an mit 50%. Also so, als wenn ich ein Geldstück hochwerfe und die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Zahl dann oben habe, ist 50%. Das ist natürlich eine unvorstellbar hohe Wahrscheinlichkeit bezüglich der Realität der Wahrscheinlichkeit, ja, die wirklich anzusetzen wäre. Aber da ich die Grundwahrscheinlichkeit für jede einzelne Prophetie nicht kenne, mache ich Folgendes, gehe auf die absolut sichere Seite und sage 50-50. Damit bin ich absolut sicher in meiner Aussage. Und außerdem erlaubt mir das, eine Rechnung durchzuführen. Und die wollen wir uns einmal anschauen. Wenn ich so ein Modell mache, dann können wir sagen, wenn in der Bibel überhaupt nur eine einzige Prophetie enthalten wäre, dann würde nach meiner jetzigen Rechnung modellmäßig die Wahrscheinlichkeit für diese eine Prophetie, dass sie sich erfüllt, 50% betragen, also 0,5. Und jetzt müssen wir noch eines hinzulernen, mehr brauchen wir dann schon gar nicht mehr für heute Abend. Wenn es mehrere Ereignisse gibt, die sich erfüllen müssen, dann werden diese einzelnen Wahrscheinlichkeiten miteinander multipliziert. Naja, dann geht das los. Wenn wir 2 Prophezeiungen in der Bibel hätten, dann müssten wir rechnen für die Wahrscheinlichkeit, dass sich 2 erfüllen, 0,5 mal 0,5. Schaffen wir prima, 0,25. Wenn es 3 gäbe, müssten wir rechnen 0,5 mal 0,5 mal 0,5. Das sind 0,125. Sie sehen also schon, je mehr Prophezeiungen da sind, umso kleiner wird die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass die sich alle erfüllen. Und jetzt habe ich am Anfang gesagt, wir haben in der Bibel 3268 bereits erfüllte prophetische Aussagen. Dann wissen Sie jetzt schon, was man rechnen muss. Wir müssen rechnen 0,5 mal 0,5 mal 0,5 mal 0,5 mal 0,5, nicht wahr? Und so weiter. Und zwar 3268 Mal. Das kann man gerade noch mit dem Taschenrechner ausrechnen. Man muss allerdings mit Logarithmen dabei rechnen, aber das kriegen wir dann auch noch hin. Und dann kommt aber heraus, die Wahrscheinlichkeit dafür, das ist 1,7 mal 10 hoch minus 984. Und jetzt suche ich denjenigen heute Abend, der mir erklären kann, wie klein das ist. Als Zahl kann ich es auch gerade noch hinschreiben, das sind 0,00000 und so weiter. Das sind 983 Nullen nach dem Komma und dann kommt eine 1,7. Also wir können uns das so vorstellen, wir fangen dort hinten am Ende des Saales an, da schreiben wir eine 0, und dann schreiben wir hier rund um den ganzen Raum hier überall Nullen und dann wieder hier um die Ecke und zurück und wieder bis zum anderen Ende. Wenn wir die richtige Größe machen für die 0, dann haben wir alles mit Nullen einmal rundherum vollgeschrieben. Aber wer kann sich das vorstellen? Wie viel ist das eigentlich? Und da müssen wir alle zugeben, das kann keiner sich vorstellen. Aber wir wollen nicht nach Hause gehen, ohne uns eine Vorstellung davon zu machen. Wir wollen uns ja was zumuten. Und das tun wir jetzt. Und ich mache ein ganz einfaches Modell. Ich nehme 5 Ameisen, wie wir hier sehen. Ich habe hier 5 Ameisen, 4 sind schwarz und eine ist rot. Und jetzt frage ich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich die also einmal so in ein Glas Wasser tun würde, gut durchschüttle, die Augen verbinde und hineingreife und eine Ameise rausziehe. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann gerade die eine rote erwische? Nun, das ist gar nicht schwer zu rechnen.
Bei 5?
1 durch 5, also 0,2, 20%. Also 20%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir das ausrechnen können. Ich war in Portugal gewesen an der Universität und da hatten mich die Wissenschaftler eingeladen zu einem Vortrag. Können Sie uns beweisen, dass die Bibel wahr ist? Ich sage, kein Problem, ich komme. Dann hatte ich da auch ein Glas Wasser stehen, habe ich gesagt, in diesem Glas Wasser, da kann ich 20.000 Ameisen unterbringen. Und dann eine rote darunter. Dann habe ich das mit den Wahrscheinlichkeiten der Prophetien erklärt. Und dann habe ich gesagt, gut, das sind 0,00005, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gerade die eine rote dann erwische. Und wir sehen, die Zahl ist noch viel zu klein, viel zu groß. Wir sind noch weit, weit oberhalb des Zahlenwertes, den wir für 3268 Prophezeiungen brauchen. Also müssen wir mehr Ameisen haben, nicht? Denn je mehr Ameisen wir haben, umso kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, die rote zu finden, ja? Und dann nehme ich jetzt eine Badewanne voll. Und wenn ich eine Badewanne voll nehme, dann kriege ich 36 Millionen Ameisen rein. Und die Wahrscheinlichkeit beträgt 28 mal 10 hoch minus 9. Nun kann ich natürlich auch parallel dazu ausrechnen, mit dem Modell einer Badewanne könnte ich wie viele Prophezeiungen darstellen. Und ich habe sie hingeschrieben, 25. Also wenn, anders ausgedrückt, wenn die Bibel genau 25 Prophezeiungen hätte und ich annehme, jeder hat die Wahrscheinlichkeit 0,5, dann könnte ich das repräsentativ machen mit einer Badewanne voller Ameisen, mit also 36 Millionen Ameisen, und da tue ich eine rote hinzu, dann mische ich das ordentlich durch und dann greife ich hinein und habe dort eine Ameise, und wenn es gerade die rote ist, die Wahrscheinlichkeit dafür, dann entspricht das diesen 25 prophetischen Aussagen. Aber wir sehen, wir sind noch eine ganze Ecke entfernt von 3268. Und so machte ich dann den Vorschlag, wir werden jetzt ganz Portugal mit Ameisen zudecken. Und zwar nicht nur so eine kleine Schicht, wir machen 5 Meter hoch. Also über ganz Lissabon und Porto und all die Städte, wie sie heißen, die Wälder, alles mit 5 Meter Ameisen zugedeckt. Und dann fragte ich so die Wissenschaftler, ich sage, was meinen Sie, ist das genug, ist das gut? Und dann meldete sich ein Wissenschaftler, sagt, nein, also ich will jetzt auf der sicheren Seite schon sein, er meinte dann, wir müssten die ganze Erde zudecken. Ich sage, kein Problem, dann können wir das machen. Wir werden die ganze Erde zudecken. Ah, ja, sagt er, ja, aber wir müssten die Schicht verdoppeln auf 10 Meter. Ich sage, auch kein Problem, machen wir. Aber erst nochmal verglichen die Zahl, die wir hier hatten mit den mit Portugal. Also alle Ameisen über Portugal hinweg, die Wahrscheinlichkeit wäre 2 mal 10 hoch minus 20. Und jetzt dürfen wir wissen, wenn in der Physik ein Vorgang beschrieben wird, der die Wahrscheinlichkeit 10 hoch minus 20 hat, dann wird das als physikalisch unmöglich angesehen. Also so einen Vorgang werden wir in dieser Welt nie beobachten können. Und das ist gerade, kann man sich gleich mal merken, das entspricht gerade der Zahl der Ameisen, die eine 5-Meter-Schicht über Portugal repräsentiert. Und das würde bedeuten, dass wir gerade 65 biblische Prophezeiungen damit repräsentieren können. So, jetzt machen wir den nächsten Schritt, wie der vorgeschlagen hat, die ganze Erde zu bedecken mit 10 Metern. Aber die Wahrscheinlichkeit führt uns nur auf 2 mal 10 hoch minus 24. Und damit wären 78 prophetische Aussagen abgedeckt. Was machen wir jetzt? Stellen Sie sich vor, das ist eine Menge. Die ganze Erde, ich habe noch dazu gefragt, auch die Ozeane. Ja, sagte die Ozeane auch, alles wird zugedeckt. Die ganze Erde, nicht wahr, mit einer 10 Meter Ameisenschicht. Und irgendwo ist die rote Ameise. Und wenn wir die finden wollen, dann fliegen wir in irgendeine Richtung mit dem Flugzeug und dann sagen wir zu dem Flugkapitän, jetzt in den Ameisenhaufen hinein, machen die Tür auf und greifen eine Ameise und sagen so, dass, wenn die rot ist, nicht wahr, dann wäre das gerade die Wahrscheinlichkeit. Ja, was brauchen wir? Mehr Ameisen, oder? Ist doch klar. So, jetzt mache ich einen ganz kühnen Sprung. Sie mögen mir verzeihen, dass ich so mutig bin. Ich fülle jetzt das ganze Universum mit Ameisen. Alles. Sie mögen mir verzeihen, dass ich so mutig bin. Ich fülle jetzt das ganze Universum mit Ameisen. Alles. Also bis zum Andromeda-Nebel und alles, all die Leerräume haben, die werden alle aufgefüllt. Das ganze Universum packen wir jetzt mit Ameisen voll. Nach heutiger Abschätzung hat das Weltall etwa 30 Milliarden Lichtjahre Durchmesser. Und ein Lichtjahr sind 9,5 Billionen Kilometer. Und ich muss natürlich auch die Ameise genau sagen, wie groß sie ist. Meine Normameise hat 10 Kubikmillimeter. Und dann kriege ich im gesamten Universum mit dieser riesigen Größe, wo wir Millionen Jahre mit einem Düsenjet oder Rakete fliegen könnten, kriege ich 1,2 mal 10 hoch 87 Ameisen unter. Die dürfen Sie nie vergessen, die Zahl. Ein Universum, da passen 10 hoch 87 Ameisen rein. Das ist eine Zahl, nicht wahr? Eine 1 mit 87 Nullen daran. So, ob das wohl geht? Oh Jammer, es sind immer noch zu wenig. Wir können mit dem ganzen Universum nur 288 prophetische Aussagen abdecken, mehr nicht. Da müssen wir was anders tun. Jetzt gibt es keinen realistischen Vergleich mehr. Jetzt müssen wir, obwohl es ja nur ein Universum gibt, da müssen wir einfach mehrere Universen nehmen, ist doch klar. Es bleibt uns ja nichts anderes mehr übrig an Vergleichsmöglichkeit. Und jetzt bitte ich Sie einfach, sagen Sie mir doch mal, wie viele Universen muss ich denn nehmen? Wer hat hier eben so gut geschätzt?
15.
10. 10 Universen, sagt er. Also 10 mal das Ganze, wie wir unser Universum haben. Also, wollen wir mal gucken. Das kann man ausrechnen. Das habe ich getan. Wie viele Universen müssen wir mit Ameisen füllen? Das ist die große Frage. Das ist sehr groß, das Universum. Nochmal ein Eindruck davon, wo die Sterne liegen. Der Andromeda-Nebel, 2,25 Millionen Lichtjahre. Und alles, was dazwischen ist, ist alles gefüllt. Und die 10 Universen, die hier vorgeschrieben sind, die sind auch alle gefüllt. Und wir wollen aber jetzt umgekehrt rechnen, wie viele Universen müssen wir füllen? Das kann man wieder schön ausrechnen. Das habe ich gemacht. Und rauskommt 5 mal 10 hoch 876 Universen müssten wir füllen. Und das heißt, das wäre eine 1 mit 876 Nullen. Nicht so viele Ameisen, sondern so viele Universen gefüllt. Und in irgendeinem dieser vielen Universen, die wir schon gar nicht mehr übersehen können, da befindet sich die rote Ameise und wir wissen nicht in welchem. Und wenn wir jetzt diese suchen, dann gehen wir mit Raketen unterwegs und sonst etwas, sind Millionen von Jahren unterwegs und irgendwo greifen wir uns eine Ameise raus und wir fragen, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass das gerade die rote Ameise ist. Und wenn wir diese Frage so stellen, mit so vielen Universen voller Ameisen, dann haben wir die gleiche Wahrscheinlichkeit, als dass sich 3268 prophetische Aussagen zufällig erfüllen könnten. Was können wir für eine Schlussfolgerung daraus ziehen, aus einem solchen Rechenergebnis? Doch nur die eine, die prophetischen Aussagen konnten sich nur erfüllen, weil ein lebendiger Gott dahinter steht. Hier ist nichts Zufälliges. Und das gilt auch für die Bibel. Die Bibel, in der das geschrieben steht, ist darum kein von Menschen zufällig geschriebenes Buch, sondern dieses Buch ist von Gott gegeben. Das ist die einzige Konsequenz daraus. Die Bibel also ist wahr. Nachgewiesen, kann man sagen, mit erdrückender mathematischer Rechnung. Auch wenn Sie alle diese Zahlen vergessen haben, aber vergessen Sie niemals die Menge der Universen. Dass Sie diesen Vergleich haben. Dass Sie sich immer vor Augen halten, wenn da irgendjemand einmal sagt, die Bibel, na, wer weiß, ob das stimmt, dann denken Sie an diese vielen Universen und diese eine rote Ameise. Dann haben wir ein Bild davon. Der Apostel Paulus, der macht sich das natürlich sehr einfach. Der kannte höchstwahrscheinlich kaum Mathematik. Und darum sagt er einfach, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und das ist auch vernünftig. Das ist gut. Da hat er uns als Apostel ein gutes Wort gesagt, ein treffendes Wort, dass wir wirklich allem glauben können, allem ohne Ausnahme. Wir können anfangen auf der ersten Seite und lesen alles durch bis Offenbarung 22 und da ist nicht ein Satz in der ganzen Bibel, der falsch wäre. Es ist alles wahr. Ein solches Buch gibt es in der ganzen Weltgeschichte nicht noch einmal. Es ist das einzige Buch, von dem wir sowas sagen können. Der Apostel Paulus ist sehr klug, indem er sagt, nicht sagt, ich verstehe alles. Sondern er sagt, ich glaube alle. Verstehen könnten wir nicht alles. Und das sagt auch er, obwohl er, ich bin davon überzeugt, gewaltige Predigten gehalten hat, in Korinth, in Athen. Er scheute keine Auseinandersetzung, er ging überall hin und er sagte ja am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben gehalten. Er hat gepredigt das Wort und stand dazu. Er glaubt allem. Die Bibel ist das einzige Buch, das wir von Gott haben. Und darum steht in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle. Wichtig ist hier dabei das Wort alle. Alle Texte, jede Aussage ist von Gott eingegeben. Und zwar in einer Weise, das ist auch ein tiefes Geheimnis an der Bibel, dass Gott die Persönlichkeit der Schreiber, die er benutzt hat, nicht ausschaltet. Dann hätte er ja gleich die Bibel vom Himmel fallen lassen können. Das wollte er aber nicht. Er wollte Menschen beteiligen, die an dem Werk der Bibel mitgewirkt haben. Aber er hat die Oberhoheit darüber gehabt. Er hat darüber gewacht, dass nichts Falsches reinkommt. Und wenn die Bibel uns sagt, dass Jesus derjenige war, der über diese Erde ging, ohne eine einzige Sünde zu tun, dann ist bemerkenswert, wie die verschiedenen Schreiber, die Gott benutzt hat, wie die das ausgedrückt haben. Und dann merken wir, er schaltet die Persönlichkeit der Schreiber überhaupt nicht aus. Der Johannes war ein Apostel, der in die Tiefe ging mit seinen Gedanken. Niemand hat uns besser und vollkommener beschrieben die Liebe Gottes. Das finden wir bei Johannes. Er hat über die Barmherzigkeit Gottes geschrieben. Das war so ein Mann, der ging in die Tiefe, in das Innere hinein. Und wie spricht er über die Sündlosigkeit Jesu? Er sagt, in ihm war keine Sünde. Ja, so musste das ein Johannes sagen. Das ist von seinem Wesen her beschrieben. Und Petrus, den kennen wir auch alle. Das ist so ein Hauruckmann, nicht wahr? Wo steht das Klavier? Jesus, du bist am Ufer, ich bin am Boot, aber schnell über Bord, er schwimmt ihm entgegen. Also ein Mann der Tat, ran, wo sind die Klaviere? Nicht? Ich bin hier. Das ist, so ist Petrus, nicht? Und sofort ist er da. Dem muss man nicht lange sagen, hier, da, das gilt jetzt zu tun. Der macht das. Das ist ein Mann der Tat. Und wie drückt er das aus? Jesus ist derjenige, der keine Sünde tat. Ist das nicht toll? Passt genau zu dem Petrus. Und jetzt kommt noch der Paulus. Der Paulus war ein Mann der Wissenschaft, der von der Erkenntnis herkam, vom Wissen. Und er beschreibt das im Korintherbrief so, Jesus war der, der von keiner Sünde wusste. Merken wir, wie Gott das macht? Er schaltet die Persönlichkeit nicht aus, aber er wacht darüber, dass jedes Wort, das die Schreiber aufgeschrieben haben, korrekt ist. Ob der Jeremia, das ist mit der Zahl der Sterne, oder ob die Sündlosigkeit Jesu bezeugt wird, alles ist von Gott eingegeben. Oder wie Paulus auch sagt, ich habe es von keinem Menschen empfangen, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. So hat er gepredigt, dass er die Information genommen hat, die Jesus ihm gegeben hat. Oder der dritte Autor, vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Jetzt haben wir die drei Autoren zusammen und jetzt wissen wir, warum die Bibel wahr ist und warum die Bibel nicht von Menschen ausgedacht ist, Das ist sehr wichtig. Und darum wissen wir auch, was die Bibel sagt über andere Dinge, dass es einen Himmel gibt. Das ist sehr wichtig. Und darum wissen wir auch, was die Bibel sagt über andere Dinge, dass es einen Himmel gibt, dass es eine Hölle gibt und dass wir durch ein Gericht müssen. Das stimmt alles bis zum letzten I-Punkt. Das ist sehr wichtig zu wissen, dass alles wahr ist. Wenn wir jetzt die Summe der gesamten Bibel zusammenfassen und das mit einem Satz ausdrücken wollten, was ist die Hauptbotschaft der Bibel? Ist die Hauptbotschaft, wie viele Sterne es gibt? Ist die Hauptbotschaft der Fall von Tyros? Das sind alles Beispiele, die uns Gott nennt. Aber die Hauptbotschaft, meine ich, können wir so zusammenfassen. Ich bin verloren, aber es gibt einen Retter. Das ist der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Vom Sündenfall an. Da hatte schon Gott gesagt, wenn auch noch sehr verschlüsselt, er wird den Retter schicken, der uns retten wird von unseren Sünden und der uns in den Himmel bringt. Zunächst einmal die Aussage, wir sind verloren. In Römer 3 lesen wir, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alle, ohne Ausnahmen. Der Einzige, der über die Erde ging, das war Jesus. Aber er war auch der Sohn Gottes. Oder die Bibel sagt uns in Markus 16, Vers 16, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und das gilt mit mathematischer Pünktlichkeit. Wer sagt, der Glaube ist nicht mein Ding, will ich nichts mehr zu tun haben, der muss wissen, er ist direkt auf dem Weg zur Hölle. Von Gott gesagt, nicht von irgendeinem Menschen, der da jemanden schockieren will vielleicht, sondern das ist Aussage des lebendigen Gottes. Und der Jesus, der wohl barmherzigste Prediger, der über diese Erde ging, hat gesagt, und sie werden hingehen zur ewigen Strafe. Ewig. Das muss man auch all denen sagen, die da von einer Allversöhnungslehre reden oder von einer Fegefeuerlehre. Wir Menschen sind ja unglaublich erfinderisch, um die Botschaft der Bibel zu kritisieren, zu verändern, da haben wir viel entgegengesetzt und machen das zu Lehrpunkten. Und dann gibt es die Allversöhnungslehre, die sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, man muss durch Gericht hindurch und dann schwuppdiwupp kommen sie alle in den Himmel. Und diese Fegefeuerlehre ist genauso eine furchtbare Lehre, wo man Menschen letztlich noch in diese Sicherheit gibt, na ja, gut, wenn du dann auch mal in Fegefeuer bist, aber irgendwann kommst du da wieder raus. Ich habe an einem Ort gepredigt, und da hat man mir gesagt, in unserem Dorf, da wohnt eine Frau, die kann sogar voraussagen, wie viele Jahre man im Fegefeuer ist. Was Menschen sich so ausdenken. Und dann habe ich gehört von einer Wallfahrtskirche, und da wurde gesagt, wer dort eine Wallfahrt hinmacht zu dieser Kirche, dem werden 100 Jahre Fegefeuer erlassen. Was haben die Menschen doch für einen Unsinn erfunden? Ich kann emotional nicht genug dagegen sagen, weil Menschen damit verführt werden. Du kannst 1000 Mal zur Wallfahrtskirche hingehen und du bekommst nichts erlassen. Null. Die Sünden werden nur, einzig und nur beim Herrn Jesus erlassen. Bei dem, der am Kreuz war und zu dem ich hinkomme und sage, Jesus, ich komme und ich bitte dich, vergib mir alle meine Schuld. Und er wird dir sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Ich freue mich, dass das Evangelium von dieser Art ist. Und nicht, was wir Menschen sonst alles da gelehrt haben und gemacht haben. Und darum rufe ich eindringlich, zu diesem Herrn Jesus zu kommen und dass wir bei ihm unser Leben festmachen. Die Verlorenheit steht eindeutig fest, aber es gibt einen Retter. In Johannes 3, Vers 16, da steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das könnte kein Philosoph so schreiben. Alleine dieser Satz, wenn ich den lese, das kann kein Mensch erfinden, so einen Satz. An diesem Satz ist mir schon deutlich, das ist göttlich. Wer kann das so ausdrücken, dass Gott die Welt liebt, die Menschen dieser Welt, dass er seinen Sohn hingibt? Auf die Idee wäre ja niemand gekommen. Und damit alle, die an ihn glauben, an diesen Sohn, sie werden nicht verloren gehen, sie bekommen das ewige Leben. Und die anderen gehen verloren. Alles ist hier ausgedrückt. Kurz und knapp, das ist Evangelium in Reinkultur. Diesen Retter gibt es, ist der Sohn Gottes, kein anderer. Und er will uns retten, und wir müssen uns zu ihm auf den Weg machen. Und dann wird der Jesus sagen, Matthäus 25, Vers 46, und sie werden hingehen, die Gerechten, in das ewige Leben. Ist das nicht großartig? Sie gehen in das ewige Leben. Das sagt er uns heute schon. Gott lädt uns ein zum Himmel. Warum? Weil er uns liebt und nicht will, dass wir ewig verloren gehen. Das ist sein Wille. Sein schriftlich erklärter Wille in der Bibel. Und der stimmt absolut. Ich hielt einen Vortrag, hinterher kommt eine Frau auf mich zu. Und sie sagt, ich will Ihnen sagen, wo ich hin will. Ich sage, das müssen wir gar nicht mehr erklären. Ich habe so viel über den Himmel gesagt, natürlich wollen Sie zum Himmel. Nein, sagt sie, ich will zur Hölle. Ich denke, was denn nun los? Habe ich so unklar das gesagt an diesem Tag, dass sie nicht mehr unterscheiden konnte zwischen Himmel und Hölle. Ich habe doch versucht, den Himmel so deutlich herauszustellen, wie schön das ist. Und da sagt die, sie will zur Hölle. Was habe ich bloß falsch gemacht? Ich sage, das müssen Sie mir erklären. Warum wollen Sie zur Hölle? Und da sagt sie, das kann ich Ihnen erklären. Schauen Sie, vor kurzem ist meine Mutter gestorben. Meine Mutter glaubte nicht an Jesus. Nach dem, was sie gesagt haben, ist sie verloren. Dann ist sie in der Hölle. Ich habe meine Mutter aber grenzenlos geliebt. Wir hatten ein gutes Verhältnis miteinander. Und ich möchte in Ewigkeit dort sein, wo meine Mutter ist. Also will ich zur Hölle. Dann sagte ich zu ihr, ich sage, das müssen Sie sich noch 1000 Mal überlegen. Wirklich 1000 Mal. Ich sage, erstens einmal, wissen Sie gar nicht mit absoluter Sicherheit, ob sie wirklich in der Hölle ist. Sie hat ja auch die Botschaft von Jesus gehört, in ihrem Leben, irgendwo. Dann habe ich ihr gesagt, schauen Sie, der eine Schächer, der mit Jesus mitgekreuzigt wurde, der rief in letzter Minute den Herrn Jesus an und sagt, wenn du in dein Reich kommst, in dein Königreich, dann denke doch auch an mich. Und Jesus sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und da sagte ich, würden wir die Mutter dieses Verbrechers fragen, gefragt haben, wo ist dein Sohn? Hätte sie gesagt, der ist mit Sicherheit in der Hölle. Schon in jungen Jahren kam der auf die schiefe Bahn. Er wurde zum Verbrecher, die Römer haben ihn gefasst und jetzt haben sie ihn gekreuzigt. Also der ist für alle Ewigkeit verloren. Irrtum. Er kam noch mit Jesus in Berührung und den werden wir im Himmel wiedersehen. Wegen der Barmherzigkeit Jesu. Ich sage weiterhin, wir wollen die Sache weiterdenken. Und wenn Ihre Mutter, ich sage, wir wissen es nicht, wir können es nicht entscheiden, wo sie ist. Aber wenn Ihre Mutter doch in der Hölle ist, Sie werden sie nie treffen. Warum nicht? Die Hölle ist kein Ort der Familienzusammenführung. Auf keinen Fall. Außerdem sagt die Bibel, die Hölle ist ein Ort der Finsternis. Sie werden sie gar nicht finden. Es ist absolut dunkel. Wie soll ich da jemanden finden? Es kommt noch weiterhin hinzu, dass die Hölle der Ort der absoluten Abwesenheit Gottes ist. Gott ist die Liebe. Wo Gott nicht mehr ist, gibt es keine Liebe mehr. Dass in dieser Welt, in der wir leben, Liebe vorhanden ist, liegt daran, dass Gott in dieser Welt ist. Sonst gäbe es hier gar keine Liebe. Weil alle Liebe von Gott kommt. Gott ist die Quelle der Liebe. Also wenn sie in die Hölle gehen, und selbst, nehme ich noch weiter an, und selbst wenn sie sie treffen würden in der Finsternis, sie würden ihre Mutter dort nicht mehr. Also wenn sie in die Hölle gehen, und selbst, nehme ich noch weiter an, und selbst wenn sie sie treffen würden in der Finsternis, sie würden ihre Mutter dort nicht mehr lieben. In der Hölle gibt es nur noch Hass, weil Gott nicht mehr da ist. Darum überlegen sie sich ganz genau, wohin sie aufbrechen wollen. Und das sollten wir auch tun, dass wir genau wissen, wohin wir aufbrechen wollen. In einer anderen Stadt sprach ich, ich hatte das Thema, gibt es ein Leben nach dem Tod? Auch dort habe ich wieder eingeladen zum Gespräch und es blieben einige zurück. Und am Ende stand da noch eine junge Frau und ich interessiere mich dann manchmal, auch sagen Sie mal, wie kommt es, dass Sie heute hierher gekommen sind? Was war der Grund? Und da sagt diese junge Frau zu mir, wissen Sie, heute Morgen ist meine Großmutter gestorben. Und dann lag sie da tot auf dem Bett. Und dann kam mir diese Frage, ja, wo ist denn die Großmutter jetzt? Die Frage. Und dann ging ich raus und dann sah ich ein Plakat und da stand geschrieben, was wird nach dem Tode sein? Und sie sagte, dieses Thema hat mich überhaupt nicht interessiert sonst. Aber jetzt, dadurch, dass die Großmutter gestorben war, bin ich hingegangen. Und ich bin heute hergekommen und ich habe Jesus, von Jesus gehört und vom ewigen Leben. Und darum bin ich zurückgeblieben. Ich habe mich deswegen entschieden für Jesus, weil er die ewige Hoffnung ist. Das ist mir erst hinterher bewusst geworden, was da passiert war. Wie Gott den Todestermin der Großmutter festlegt auf so einen Tag, wo gerade abends der Vortrag stattfindet, um einen Menschen zu retten. Das tut Gott. Gott tut alles Mögliche, um uns zu retten. Das gilt auch für uns. Ich weiß nicht, was dein Hintergrund heute ist, dass du hier bist. Aber mit Sicherheit hat Gott gewollt, dass du hier bist und die Botschaft hörst und dass du nach Hause findest. Dass du aus der Kanne rausfindest. Wir haben vorhin von der Kannenpflanze gehört. Und die Kannenpflanze, hat ja die Biologin beschrieben, ist eine Rutschbahn ins Verderben. Und als ich das gelesen habe, wurde mir das zum Gleichnis für das, was die Bibel sagt. Wir befinden uns seit dem Sündenfall alle auf der Rutschbahn ins Verderben. Und wir können nicht mehr rauskommen, weil die Sünde uns verstopft hat mit den Füßen, um rauszukommen, um jetzt bildlich das auszudrücken. Wir kommen nicht mehr raus, es ist keine Möglichkeit, wir befinden uns auf der Rutschbahn ins Verderben. Aber einer ist gekommen, der zieht uns aus der Kanne raus. Und dieser eine, das ist Jesus. Und so kann man das Evangelium auch erklären, obwohl wir verloren sind, durch die Sünde in diese Rutschbahn ins Verderben reingekommen sind, ist einer da, der uns rausholen will und sagt, komm, für dich bin ich gekommen, um dich rauszuangeln aus der Kanne der Verlorenheit, aus der Kanne des Todes. Komm! Und so sind wir eingeladen heute Abend, dass wir uns aus der Kanne ziehen lassen. Vielleicht ist uns an diesem Bild das deutlich, wohin wir wirklich aufbrechen wollen. Und der Jesus zieht uns nicht nur aus der Kanne raus und setzt uns da wieder ab, sondern der Jesus will uns in den Himmel bringen, an seinen Ort, an dem Ort, wo er ist, wo sein Vater ist, der Urgrund aller Liebe. Der Himmel ist also der Ort der Liebe. Und wie viele Menschen wünschen sich Liebe in dieser Welt? Und wie wenig Liebe haben viele Menschen, darüber klagen viele Leute. Und der Himmel ist der Ort der vollkommenen Liebe, wo wir vollständig verstanden sind, wo wir eine ewige Heimat haben, wo wir nie wieder weg müssen. Für alle Ewigkeit sind wir dort vorgesehen. Ich weiß nicht, was uns, wenn wir diese beiden Aufenthaltsorte vergleichen, was uns dann noch abhält, nicht uns zu entscheiden für Jesus. Das wüsste ich nicht. Ich wüsste keinen Grund. Hier kann man nur Ja sagen, Herr, ich komme, nimm mich an, so wie ich bin, dass ich ja nicht in diese Rutschbahn komme und es verderbe. Ich will das ewige Leben von dir haben. Und der Jesus ist bereit, es jedem zu geben, der heute kommt und sagt, ich will. Und so lade ich jetzt jeden ein, zu kommen, der die Gewissheit hat, ich habe mich noch nie in meinem Leben bekehrt zu Jesus. Dass es ihn gibt, das glaube ich. Ich habe auch schon mal zu ihm gebetet. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, ob er wirklich mein Herr, mein Heiland ist, mit dem ich lebe und der mein Herr geworden ist und werden darf. Darum geht es. Und wie das geht, das werde ich gleich erklären. Gleich da drüben. Wir wollen unserem Herrn dafür danken, dass er uns so einlädt, ohne Vorbedingungen. Wir müssen gar nichts, keine Vorbedingung erfüllen. Er nimmt uns so, wie wir zu ihm kommen. Dafür wollen wir ihm im Gebet.